Die Macht des Neinsagens. Ein Literaturpodcast über das Nein in all seinen Facetten. In Zusammenarbeit mit dem Literaturraum Dortmund-Ruhr, gefördert von den Kulturbetrieben Dortmund. Ich bin Ihre Gastgeberin, Mona Mais, eine ehemalige chronische Ja-Sagerin. Hallo und herzlich willkommen zur vierten und finalen Ausgabe des Literaturpodcasts Die Macht des Neinsagen mit eurer Lieblingsmoderatorin, die viel zu gerne Ja sagt. Mona Mais. Tatsächlich beschließen wir diesen Podcast heute. Es ist die letzte Folge und ich habe die große Freude, zwei Gäste bei mir zu haben, denen, so habe ich es zumindest empfunden, das Nein nicht sonderlich schwer fällt. Isabel Reif und Thorsten Trehlenberg. Herzlich willkommen. Bevor wir aber zu euren Texten kommen, machen wir es wie immer. Stellt euch bitte mal kurz vor, damit die Zuhörerinnen auch erfahren, wer mit mir hier am Mikro sitzt. Isabel, fang du doch bitte an und erzähl was über dich.
Ja, also ich zog 2010 im Kulturhauptstadtjahr im Rahmen des Konzeptkunstwerkes von Jochen Gerz als Autorin in eine leerstehende Wohnung in der berüchtigten Dortmunder Nordstadt. Mhm. In der Zeit habe ich viel über die vergangene Kohl- und Stahlzeit erfahren. Und nicht zuletzt über diesen enorm ausgehöhlten Untergrund, auf dem wir hier leben, was mich schriftstellerisch sehr inspiriert hat, unter anderem zu einem Near-Future-Thriller mit dem Titel Urzeit, der 2017 erschienen ist.
Das heißt, du hast vorher schon geschrieben und bist als Romanautorin schon hierher gezogen.
So ist es.
So ist es. Und was für Romane schreibst du?
De facto ist Urzeit, also Uhr im Sinne von Watch, nicht im Sinne von lange her, zweiter Roman. Der erste blieb unveröffentlicht. Ich habe vorher in Köln einige Kurzgeschichten veröffentlicht, die allerdings zum Teil schon in München entstanden sind.
Vielen Dank. Thorsten.
Ja, Thorsten Trehlenberg. Schön, dass ich da bin. Die meisten kennen mich ja als Lyriker und Kinderbuchautor. Ich bin auch Flusspoet. Was das genau ist, kann man auf meiner Homepage nachlesen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Und eigentlich bin ich auch zugezogener. Das heißt, vor 5 Jahren bin ich der Liebe wegen umgezogen. Und zwar der Liebe zur Stadt Dortmund. Hat das gleich genutzt, nachdem ich zusammen mit Kollegen und Kolleginnen einen Reiseführer herausgegeben habe, Glücksorte Dortmund. Mhm. Und das hat mich einfach überzeugt von dieser Stadt und von der Power und Kreativität, die man hier vorfinden kann. Und mittlerweile habe ich ein paar Veröffentlichungen vorzuweisen, 42 Gedichtbände, 27 Kinderbücher, ein paar CDs und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, guckt mal auf meine Homepage. Ihr werdet überrascht sein.
Nenn doch bitte noch auch mal die Adresse deiner Homepage, das wäre super gut.
Ich wollte eine Aufgabe stellen fürs Publikum, aber ich verrate es trotzdem.
Ja.
www.thorsten-trehlenberg.de.
Wunderbar, vielen Dank. Ja, dann sitzen ja hier, Leute, 3 Zugroste, wie man in München so schön sagt. Ich komme ja auch nicht aus Dortmund. Ne? Aber bleiben wir bei euren Texten. So schön es auch ist, ein Zugroster zu sein. Ich verrate jetzt noch nicht zu viel, aber was mich an euren Texten so geflasht hat, war die Tatsache, dass das Nein deutlich im Vordergrund steht und eben auch in der einen oder anderen Zeile deutlich zu spüren ist. Deswegen meine erste Frage an euch. Wie leicht fällt euch das Nein sagen überhaupt, Isabel?
Ja, also das hängt total von der Beziehung ab. Mhm. Zu der Person, mit der ich in diesem Dialog bin. Mhm. Ist es eine Person, die mir wichtig ist, der ich aber noch nicht so nahe stehe, dass ich sie richtig einschätzen kann, dann habe ich natürlich in gewisser Weise Angst, mit einem Nein eine Ablehnung zurückzubekommen. Mhm. Das ist ja immer so dieses Beziehungsdrama. Interessanterweise in einer Beziehung, also in einer Partnerschaft, wo man sich total einschätzen kann, wo man weiß, selbst wenn ich 3-mal Nein sage, er verlässt mich nicht, er oder sie, ist das was anderes. Also, und dann gibt es aber auch diese Situationen, wo man Ja sagt oder wo ich Ja sage und verspätet merke, eigentlich hätte ich Nein sagen sollen. Ja. Aber ich war mit meiner ganzen Wahrnehmung und meiner Empathie viel zu sehr in der Erwartung des der anderen. Also das, ich würde nicht sagen, dass mir das Nein generell leicht fällt. Allerdings, manchmal fällt auch das Ja nicht so leicht.
Ja, das stimmt. Und was ich da raushöre bei dir, ist ja auch, dass das Nein einfach auch ein bisschen Vertrauen braucht. Ja. Zwischeneinander. Mhm. Thorsten, wie ist es bei dir?
Ja, ein Stück weit kann ich mich da anschließen und kann das auch gut nachvollziehen. Ich habe auch viel zu oft Ja gesagt. Und ich glaube, es braucht eine gewisse Lebenserfahrung, um öfters mal Nein zu sagen. Das, ja. Da bin ich mir ganz sicher. Heute sage ich mehr Nein als Ja und habe auch gelernt, das bedingungslos zu machen. Also gar nicht zu gucken, wer sitzt mir gegenüber, wem tue ich da weh in Anführungsstrichen, welche Konsequenzen hat ein Nein für mich, sondern Nein ist Nein. Und das tut auch manchmal ganz gut, einem gegenüber oder in einer Situation Nein zu sagen.
Und glaubst du, um an diesen Punkt zu kommen, braucht es einfach nur in Anführungszeichen Lebenserfahrung oder ist es eine bewusste Entscheidung, die Menschen auch schon mit 15 treffen können?
Also ich glaube schon, dass man das in der Jugend treffen kann. Ich selbst konnte es nicht und bei mir ist, glaube ich, die Reife des Lebensalters. Ich bin jetzt in einem Alter, wo man mich als alten, weisen Mann bezeichnen kann und tatsächlich sehe ich das jetzt anders und mir fällt es viel leichter, Nein zu sagen.
Okay. Jetzt kommen wir endlich zu euren Texten, Leute. Isabel, wir starten mit deinem Text vom Nein zum Ja. Und ich würde sagen, du liest ihn erstmal vor und dann sprechen wir darüber.
Okay. Vom Nein zum Ja, zum eigenen Sein. Oder das Ungewollte, das sich selbst zustimmte. Es fühlte Nein und musste Ja. Es kriegte Nein und brauchte Ja. Es sagte Nein, man hörte Ja. Es dachte Nein und nickte Ja. Es lebte Nein und träumte Ja. Es fürchtete Nein und flehte um Ja. Bis es das sein ließ, das Kleinsein im Nein. Nein zur Selbstverneinung, Ja zur Selbstbejahung. Mein Nein ist kein Jein. Mein Ja ist kein Ja-Ja. Mein Nein ist ein Nein. Mein Ja ist ein Ja. Das Ja zum eigenen Nein ist das Nein zum Ja-Sager-Sein. Vollumfänglich Ja zu mir selbst. Ja, mir. Ja, mich. Ja, ich.
Vielen Dank. Erzähl uns doch mehr über deinen Text, bitte.
Ja, also das S zu Beginn deutet darauf hin, dass es sich um ein sehr junges Menschenkind handelt. Ein Menschenkind, das unendlich angewiesen und bedürftig ist. Mhm. Es braucht die Erfüllung seiner Bedürfnisse, vor allem Sicherheit, Geborgenheit, gehalten sein, geschützt sein. Erfährt aber häufig das Gegenteil. Mhm. Vernachlässigung, Missachtung, Ablehnung, Abwertung. Kognitiv ist es nicht in der Lage, das Verhalten seiner Fürsorgepersonen als ungut zu erkennen. Denn es ist natürlich noch geradezu symbiotisch verbunden. Mhm. Ein Kind mit dieser Erfahrung entwickelt kein stabiles Selbstwertgefühl. Mhm. Es wird mit dem Gefühl aufwachsen, etwas stimme nicht mit ihm. Weswegen vor allem die Mutter es nicht wirklich annimmt, nicht wirklich liebt. Nicht gefühlt lieb. Und diese ablehnende Mutter oder die ablehnenden Fürsorgepersonen, sie werden zu einem Persönlichkeitsanteil. Man spricht von Introjektion und Bindungstraumatisierung. Und die Folge ist, dass man später auch in Beziehungen immer Schwierigkeiten hat, gegenüber anderen ganz klar zu sich selbst zu stehen. Man neigt einfach eher dazu, sich zu verbiegen, es anderen recht machen zu wollen, um dann wiederum in anderen Situationen so extrem Nein zu sagen, dass die anderen schockiert sind. Mhm. Von daher ist die Frage, wie man das Ende dieses Textes interpretiert. Ich wollte es nicht als Egomanie verstanden wissen, sondern gelingende Selbstannahme, Selbstfürsorge, Selbstdurchsetzung, aber ganz besonders Selbstliebe.
Schön. Ja, weil ich hatte auch, also ich, Egomanie wäre mir jetzt beim Lesen deines Textes überhaupt nicht in den Sinn gekommen, sondern das war wirklich wie so ein, ich finde, es liest sich wie so eine Befreiung, wie ein nach oben klettern.
Schön.
So in den, ja, einfach nach oben gerichtet sein. Woher kam die Inspiration dazu?
Also meine erste Inspiration war komischerweise, was man ja so oft hört aus so einem Männerdunstkreis: wenn sie Nein sagt, meint sie Ja.
Ja,
nicht wahr? Und das war eigentlich so die Geschichte, die ich zuerst verfolgt habe. Und dann wurde es so ganz komprimiert und ging einfach nicht nur auf dieses Mann-Frau-Thema und diese Klischees, sondern ging einfach zurück zu, ja, einem sehr, sehr jungen Dasein, in dem, und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen diese Erfahrung machen müssen.
Ja, das glaube ich auch.
Und deswegen Schwierigkeiten haben, sich selbst wirklich zu verwirklichen.
Und es ist ja in deinem Text auch so, dass die Neins und die Ja's, die sind ja schon auch sehr ineinander verwoben. Aber es gibt in deinem Text kein Nein ohne auch ein Ja. Ist es grundsätzlich auch etwas, was du so siehst, dass Nein und Ja auch immer miteinander verknüpft sein können, nicht müssen, aber können?
Definitiv. Also wir leben in einem dualistisch geprägten Weltbild. Wir leben inmitten von Gegensatzpaaren. Wir sind unglaublich geprägt von dieser Schwarz-Weiß-Malerei. Und von daher gehört es für mich zusammen. Denn ohne das Ja gäbe es kein Nein wie umgekehrt.
Vielen Dank. Thorsten, auch dein Beitrag zu Die Macht des Neinsagens. Da gehen die Neins und die Ja's gerne Hand in Hand oder manchmal auch nicht so gerne. Es geht um einen Mann, der auf einem Dach steht, oder er geht erstmal auf dieses Dach hinauf. Lies doch mal bitte einen Auszug daraus vor und dann sprechen wir darüber.
Ja, gerne. Ich bin ganz überrascht, dass es ein Mann ist, der da oben steht, weil das war mir noch nicht bekannt. Ich lese einfach mal.
Interessant.
Ja,
das kann man sagen. Da sagst du natürlich was, ne?
Ja, es geht
ist erstmal nur eine Person.
Es geht, ja, ist es eine Person? Ich weiß es gar nicht. Es geht um ein Ich, Du, Er, Sie, Es oder sonst was. Und mehr verrate ich nicht. Nachzulesen ist das Ganze übrigens im Lesebuch Thorsten Trelenberg, was ja brandaktuell erschienen ist. Ich lese jetzt Auszüge. Die Geschichte, Kurzgeschichte heißt Nein, denke ich. Ja, jetzt stehe ich hier oben auf dem Dach, denke ich. Über mir der schwarze Nachthimmel, sternlos, denke ich. Aber die Stadt mit ihren bunten Lichtern, das ist schön, das ist richtig schön, denke ich. Die vielen roten Rücklichter der Autos, die sich auf der Stadtautobahn wie eine Schlange durch das Häuserdickicht bewegen. Und das Licht der Straßenlaternen und der beleuchteten Hausfassaden, die sich im Fluss spiegeln, ja, denke ich. Ja, das ist schön. Nee. Nee, nein. Nein, denke ich, so schön ist das nun auch wieder nicht. Denke ich, als ich an der Dachkante stehe, eigentlich will ich doch die Sterne sehen und die Mondin. Ja, denke ich, vor allem die Mondin soll mich in dieser Nacht begleiten. Vielleicht ein letztes Mal, denke ich, ein allerletztes Mal. Und mir wird ein wenig schwindelig, als ich in die Tiefe starre. Ist schon ziemlich hoch. Wirklich ziemlich hoch, wenn man von hier oben aus hinunterschaut. So hoch habe ich mir das in meinen kühnsten Albträumen nicht vorgestellt. Und auch nicht, dass es hier oben so windig ist. Ach, wie schön wäre es, wenn sich jetzt die Sterne im Fluss spiegeln würden und die Mondin. Ja, das wäre schön, denke ich.
Dankeschön, Dankeschön. Das ist schon mal sehr interessant, dass ich habe das ja gelesen so und bin sofort davon ausgegangen, dass es sich um einen Mann handelt in deiner Geschichte. Warum? Weil es ein Mann geschrieben hat. Sehr interessant. Guck mal an.
Ja, also, ja, die Vorteile, ne?
Ja, es ist wirklich schön. Sehr schön, dass wir das jetzt hier live on tape
entlarven.
Dann sag mir doch bitte direkt mal, wenn du solche Texte schreibst oder beim Schreiben dieses Textes, was hast du im Kopf?
Das hier ist ein spontaner Text und im Kopf hatte ich erstmal gar nichts, sondern nur diesen Impuls, den du mal in die Literaturgruppe gegeben hast, nein, denke ich. Und dann war der Text plötzlich da. Das ist ähnlich wie bei meinen Gedichten, die kommen ja zu mir und ich suchte ihn nicht. Und hier, diese Geschichte kam zu mir, die war fertig, ich habe sie nur abgetippt. Und mir war es wichtig, dass eben, dass sie offen bleibt an den Enden und an den Rändern besser gesagt, dass man eben sich selbst ertappen kann, in die Falle zu treten. Weil ist das ein Mann, ist das eine Frau, ist das, wie ich gerade gesagt habe, ich, du, er, sie, es oder was auch immer. Mhm. Das steigert sich ja dann noch auf dem Dach da oben. Und das hat mir Spaß gemacht. Also einfach dieses Provozieren der Frage habe ich ganz oft gehört, worum geht es eigentlich in der Story? Und ich kann ihm nur antworten, das wüsste ich auch gerne.
Was mir außerdem aufgefallen ist, ist ja, dass er deine Figur oft etwas positiv bewertet und dann so im nächsten Gedankenzug schon wieder, nein, denke ich, so schön ist das gar nicht. Das ist jetzt natürlich sehr komprimiert und zugespitzt, aber ist es etwas, was du grundsätzlich auch beobachtest bei Menschen? Dieses, eigentlich finden sie was schön und dann so, ach nee, aber so schön ist es doch gar nicht, dieses Hin und Her schwanken, ambivalent zu sein?
Ja, jeden Tag. Ich treffe ja jeden Tag auf Hyopies, die zum Beispiel sagen, wie schlecht das politische System und die Demokratie ist und gleichzeitig sagen, aber ich kriege hier Bürgergeld und Kindergeld und sonst was, das ist geil. Also das wäre so ein Fall, wo ich sagen würde, könnte man mal drüber nachdenken, was da falsch läuft im Kopf. Und vielleicht ist diese Story ja auch geeignet, gerade jetzt Jubiläum Grundgesetz, auch nochmal ganz deutlich zu zeigen, ich lebe in einem Land, da kannst du sowas schreiben, ohne dass du dich am nächsten Baukorn aufhängst. Und das finde ich klasse. Also das soll schon so ein bisschen auch, das meine ich mit an den Rändern offen.
Ja.
Was will uns der Dichter sagen?
Ja, die ganzen, also die Geschichte in Gänze und auch deinen Text, liebe Isabel, die können ja dann auch nachgelesen werden. Die werde ich zu diesem Podcast stellen auf www.literaturraumdortmundruhr.de. Ja, und damit sind wir auch schon fast am Ende dieses wundervollen Projekts, am Ende dieser finalen Folge und am Ende des Podcasts, die Macht des Neinsagens. Aber ich möchte das letzte Wort euch geben, und zwar in Form einer letzten Frage. Was habt ihr in eurem Leben mehr bereut? Die Ja's oder die Neins? Oder habt ihr überhaupt was bereut? Das wäre ja schon mal eine gute Frage.
Oh, doch, ich habe sehr viel bereut. Mhm. Ich glaube, ich bin eine Meisterin im Bereuen. Also ich habe viele Ja's bereut, die ich gesagt hatte aus dem Gefühl heraus, ich muss. Ich habe viele Neins bereut, die ich gesagt habe aus Angst vor dem Unbekannten, ohne dass mir das leider in diesem Moment bewusst war. Stattdessen schob ich andere irrelevante Gründe vor, die mir dann erst sogar mit Verzögerung von Jahren klar geworden sind. Ja,
also es hält sich die Waage.
Ja, so kann man das sagen.
Ich habe ja aber die Theorie ganz kurz nur eingestreut, dass es gibt doch so viele Leute, die immer sagen, oh, man darf nichts bereuen und so. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, wenn man einigermaßen aktives Leben führt, dass man gar nicht drum herum kommt, dass manches zu bereuen, dass das einfach mit einhergeht damit, dass man Entscheidungen trifft.
Ja, man sagt ja auch, man lernt nur aus Fehlern.
Ja, auch sowas. Thorsten, wie ist es bei dir? Mehr Ja's, mehr Neins bereut? Gar nicht bereut?
Wenn ich auf die Frage zurückkomme, mehr Ja's oder mehr Nein bereut, ich würde es mal so ausdrücken für mich persönlich, viel zu oft Ja gesagt, viel zu oft Nein gesagt und noch mehr Jein gesagt. Und das macht mich sehr nachdenklich.
Das ist ein schönes Schlusswort. Damit entlasse ich uns alle ins Nachdenken. Vielen Dank.
Die Macht des Neinsagens. Ein Literaturpodcast über das Nein in all seinen Facetten.